Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich habe nicht vor, das Statement, das wir hier gleich von Deborah Feldmann hören werden, zu kommentieren, denn jedes Wort aus meinem Munde wäre komplett überflüssig. Für mein Empfinden ist das Statement von Deborah Feldmann das Beste, das zumindest ich seit dem 7. Oktober gehört habe, also seit dem Tag, an dem die Hamas Israel angegriffen hat. Wie gesagt, ich werde dazu nichts sagen, werde das auch nicht kommentieren, sondern euch die Möglichkeit bieten, sich dieses Statement anzuhören und dann selbst zu urteilen, ob ihr meine Auffassung teilt oder nicht. Ein bisschen kommentieren werde ich dann aber trotzdem noch, denn im Anschluss an Deborah Feldmann hat Robert Habeck eine Erwiderung parat und die werde ich dann doch noch kommentieren. Überhaupt, Moment, Robert Habeck, Wirtschaftsminister, Außenminister, Vizekanzler, Kinderbuchautor, nein, das darf man glaube ich nicht mehr sagen, aber interessanterweise nach seiner Rede, die er vor kurzem auf Twitter veröffentlicht hat, also der Wirtschaftsaußenminister Robert Habeck und jetzt seinem Auftritt bei Lanz, Wirtschaftsvizekanzler, Außenminister Robert Habeck, beschleicht mich das Gefühl, dass Annalena Baerbock vielleicht doch langsam auf einem absteigenden Ast ist, weil ihr irgendwie nichts anderes einfällt als grausam, brutal, fürchterlich und schrecklich und die Reaktion auf grausam, brutal, schrecklich und fürchterlich natürlich immer die ist, mit Waffengewalt darauf zu reagieren. Ich weiß es nicht, ist jetzt vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber ich finde es schon auffällig, dass Habeck irgendwie präsenter ist als Baerbock. Aber gut, die ist natürlich auch in der ganzen Welt unterwegs. Oder? Ist sie das überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, hören wir uns jetzt Deborah Feldmann an und danach Robert Habeck. Da bin ich dann auch wieder dabei.
Das erklärte Ziel, die erklärte Strategie, ich schaue zuerst zu Deborah Feldmann, ist die Zerschlagung, die Zerstörung der Hamas, Frau Feldmann. Geht das überhaupt? Was bedeutet das? Und wie akzeptiert ist dieses Ziel in letzter Konsequenz auch in Israel, in der israelischen Gesellschaft? Wie verfolgen Sie dort die Debatte? Ich habe heute eine Zahl gelesen bzw. gehört. 11.000 Ziele in Gaza sind seit Beginn dieser Offensive angegriffen worden. 11.000, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahlen über die Opfer schwanken, ist schwer zu verifizieren, aber es müssen sehr, sehr viele sein. Deswegen nochmal die Frage, was bedeutet das, die Zerstörung der Hamas?
Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht wissen, dass es inzwischen in der israelischen Gesellschaft Familien der Opfer zu Wort gekommen sind und auch Familie der Geiseln, die darum betteln, bitte keinen Krieg.
Ich weiß das, ja.
Es gibt eine erhebliche Stimme in der israelischen Gesellschaft und in der Diaspora, die nach einem Ende der Gewaltspirale schreit. Ich bin einer dieser Stimmen. Ich habe vor 10 Tagen einen Brief zugeschickt bekommen von einem amerikanischen Akademiker, der in Deutschland wohnt. Viele jüdische Künstler, Intellektuelle, Schriftsteller, Akademiker, Wissenschaftler haben diesen Brief unterschrieben. In diesem Brief plädieren wir dafür, Menschen aufgrund ihrer palästinensischen Identität, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Geschichten nicht zu verdammen und nicht in einem Bild des Fremden und des Bedrohlichen aufzulösen. Ich habe in Deutschland meine erste Freundschaft mit palästinensischen Menschen geschlossen. Ich kenne Menschen, die sehr liberal, weltoffen, verständnisvoll über diesen Konflikt mit mir reden können. Ich glaube an diesem Vorhaben, aber ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Mir ist vor kurzem ein Bild zugeschickt worden, wo ein Journalist, der für eine staatlich finanzierte jüdische Zeitung in diesem Land arbeitet, mich erstmal als Initiatorin dieses Briefs bezeichnet und dann erklärt, er würde sich strafbewährte Gedanken darüber machen, wie ich einer dieser Geiseln in Gaza wäre. Da legen wir erstmal das Persönliche beiseite. Und wir reden über das Größere, was so eine Äußerung repräsentiert. Es repräsentiert nämlich die Überzeugung, dass manche Juden diese Gewalt verdienen würden und manche nicht. Wir haben gesehen an dem Tag der Angriffe der Terrororganisation Hamas, dass die Menschen, die zur Zielscheibe dieses Terrors wurden, so Menschen waren, wie ich es bin. Offene, liberale, humanistische und friedensliebende Menschen. Diese Menschen sind ungünstig für das Vorhaben der rechtsnationalen israelischen Regierung. Wenn die Familien dieser Opfer aufschreien, will man sie nicht hören. Die Opfer sind uns nur insoweit nützlich, als wir damit Gewalt rechtfertigen können. Es gab eine sehr emotionale Diskussion, nachdem wir über diese Angriffe erfahren haben. Und es wurde immer wieder wiederholt, es gibt keinen Kontext, keine Rechtfertigung, keine Erklärung für diese Gewalt. Im selben Atemzug sagen wir, es gibt einen Kontext für die Gewalt gegen Palästinenser. Wir können nicht auf beide Hochzeiten tanzen. Entweder gibt es keine Rechtfertigung der Gewalt gegen alle unschuldige Zivilisten, oder wir mussten dann anfangen, über Kontext immer zu reden. Ich bin von einer Holocaust-Überlebenden erzogen worden. Ich habe neulich die Worte von Margot Friedländer in ihrer Zeitung, Herr Lorenzo, gelesen, wo sie gesagt hat, es ist ein Fehler, auf die Begriffe der Vergangenheit zurückzugreifen, wenn wir über die Gegenwart reden.
Das hat sie hier auch so ähnlich gesagt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es nur eine einzige legitime Lehre des Holocausts gibt. Und das ist die absolute, bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle. Punkt. Wer den Holocaust instrumentalisieren will, um weitere Gewalt zu rechtfertigen, hat seine eigene Menschlichkeit verwirkt. Ich werde es nicht erlauben, dass der Hass dieser Menschen, dass der Hass dieses Journalisten, der darüber fantasieren möchte, wie ich in Gaza als Geisel gefangen bin, mich zu einem Menschen macht, der andere hasst. Ich werde sie nicht hassen. Ich werde die Palästinenser nicht hassen. Ich werde mich mit Menschen verbinden, die so die Welt sehen wie ich, die das Gleiche haben wollen, wie ich es will. Und ich bitte Sie und ich bitte die Menschen in diesem Land, ich bitte die Politiker, die in diesem Land das Sagen haben, bitte heben Sie die Stimmen dieser Menschen hervor. Es ist womöglich unsere allerletzte Chance, umzulenken. Wenn diese Eskalation der Gewalt nicht jetzt zu beenden ist, erleben wir möglicherweise eine dramatische, gefährliche Änderung in der Welt und in unserer Gesellschaft, die wir vielleicht nicht mehr in den Griff kriegen. Ich befürchte mich vor dem Zivilisationsbruch, weil wir reden so lange über die Werte, über die wir uns angeblich geeinigt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber inzwischen sind wir nicht mehr so gut darin, es zu verstecken, dass wir diese Werte nur selektiv einsetzen. Die Menschen verlieren das Vertrauen in uns. Und wenn sie das Vertrauen in uns verlieren, werden sie sich nicht mehr an diese Werte halten wollen, genauso wie sie sehen, dass wir uns nicht an diese Werte halten. Herr Habeck, Sie sagen, Sie sind für den Schutz jüdisches Leben in diesem Land. Ich möchte Ihnen sagen, jüdisches Leben in diesem Land ist sehr vielfältig. Die meisten Juden gehen nicht in eine Synagoge, aber die Synagogen, teilweise auch leere Synagogen, haben immer Polizisten davor. Ich war vor 2 Tagen in einem Restaurant bei mir um die Ecke, in einem koscheren Restaurant, von dem abtrünnigen Sohn eines orthodoxen Rabbiners übrigens geleitet, wo früher religiöse Juden mit säkularen Juden zusammensaßen, wo Juden mit Muslimen zusammensaßen, wo Linken mit Konservativen zusammensaßen. Es war immer schwierig, in diesem Restaurant einen Tisch zu kriegen. Ich bin da vor 2 Tagen erschienen, es war leer. Ich habe gefragt, warum ist es plötzlich leer bei euch? Und sie haben gesagt, die Menschen haben Angst, zu uns zu kommen. Und ich habe gefragt, bekommt ihr keine Hilfe von der Politik, von der Polizei? Wo ist die Sicherheit, die versprochen wird? Nein, wir bekommen keine Hilfe. Wir haben uns an die Politik und an die Polizei gewendet. Niemand will uns helfen. Wir sind eben keine Synagoge. Das jüdische Leben in diesem Land findet nicht in den leeren Synagogen statt. Das jüdische Leben findet in diesem Land statt, wie alle anderen Arten von Leben stattfinden. Es ist ein banaler Alltag. Die Menschen kommen in ihren Einrichtungen zusammen und sie fühlen sich alleine gelassen und sie fühlen sich gespalten. Ich bin entsetzt darüber, wie Juden im Prinzip hier nur als Juden gelten können, wenn sie das rechtskonservative Vorhaben der israelischen Regierung darstellen. Ich bin entsetzt, wie wir behandelt werden dürfen. Ich erinnere nochmal, der Journalist, der diese Äußerung von sich gegeben hat, arbeitet für eine staatlich finanzierte Zeitung. Sie schützen Juden in diesem Land selektiv. Sie erlauben Menschen mit palästinensischer Herkunft, die tolerante und friedliebende Ansichten haben, nicht zu Wort zu kommen, weil sie wollen diese Menschen hinter dem gewaltvollen Gesicht des Terroristen verstecken lassen. Entschuldige meine Emotionalität.
Alles gut.
Ich meine es gut. Ich bin stolze deutsche Staatsbürgerin seit 2017. Meine Vorfahren kommen aus Deutschland. Ich liebe es, in diesem Land zu leben. Ich liebe die Community, die ich habe. Sie ist eine vielfältige Community, die mir viel Unterstützung und Wärme bietet. Aber ich bin bestürzt, dass die Politik und die öffentliche Meinung und der Diskurs in diesem Land diese Community nicht vertritt.
Ja, so viel zu Deborah Feldmann. Wie gesagt, ich werde das nicht kommentieren. Man kann sicherlich den einen oder anderen Punkt anders sehen, beziehungsweise aus einer anderen Perspektive betrachten. Das soll jeder tun, wenn er das möchte. Trotzdem ist das für mich einfach ein, ja, bewegendes Statement gewesen. Jetzt also Robert Habeck.
Ja, ich fange mit dem Letzteren an. Ich fand es auch ergreifend geradezu. Und das meine ich jetzt nicht paternalistisch oder wegschiebend, sondern wirklich zu Herzen gehend. Nun ist auch mein Blick auf jüdisches Leben in Deutschland, dass es sich nicht nur in Synagogen abspielt. Viele Freunde von mir, jüdische Freunde, sind Juden und leben vielleicht ihren Glauben, aber es war nie ein großes Thema. Und sagen mir jetzt, genauso wie Sie es dargestellt haben, in unserem ganz normalen Alltag fühlen wir uns nicht mehr sicher, haben Angst, auf die Straße zu gehen. Ich habe Gemeinden besucht, die mir erzählt haben, dass nicht mal mehr die Briefe mit Absendern versehen werden, damit man nicht erkennen kann, wer die Empfänger sind. Genau. Die Angst vor jüdisches Leben in Deutschland frei zu leben ist zurück, eindeutig. Und jedenfalls meine Haltung ist nicht, dass jüdisches Leben sich nur in Synagogen abspielt, sondern genau wie Sie es gesagt haben, in Restaurants, in Musikveranstaltungen, auf den Straßen und im Grunde auch gar nicht nur als jüdisches Leben, sondern überall, wo Juden selbstverständlich mit dabei sind. Und diese Selbstverständlichkeit entweicht uns gerade. Die polizeilich zu schützen mit den Mitteln des Staates ist Pflicht, aber ist natürlich schon kein freies Leben mehr, wenn überall nur Polizeischutz freies Leben ermöglicht. Insofern ist die Aufklärung und die Debatte und auch das Zurückdrängen des Antisemitismus in all seinen Formen, islamistisch, von rechts wie von links, Aufgabe dieser Stunde.
Ja, Das ist mehr oder weniger das übliche Kamerageschwafel. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass er tatsächlich auf die Familienangehörigen der Geiseln überhaupt nicht eingeht. Denn das war für mein Empfinden ein sehr interessanter Punkt, den Deborah Feldmann hier angesprochen hat.
Und ich unterstreiche das und finde es total stark, wie Sie es gesagt haben, dass natürlich Menschen von verschiedenen Konfessionen, muslimischen Glaubens, jüdischen Glaubens, jetzt vielleicht im Moment in dieser Situation besonders Beispiele geben können, wie man auch miteinander redet, klarkommt, Perspektiven entwickelt. Auch mir geht es so, dass ich meine Bekannten, meine Freunde in Israel sind wahrscheinlich ähnlich wie Sie aus einem Spektrum, das die Regierung eher kritisiert hat, die Aussöhnung gesucht haben, die Vorgehensweise der israelischen Armee in der Vergangenheit immer wieder kritisiert haben oder die mit den Palästinensern im Westjordanland versucht haben, Beziehungen aufzubauen. Und trotzdem, auch diese Menschen fühlen sich angegriffen, bedroht, heimatlos, in ihrer Sicherheit, ihre Sicherheit genommen. Und da kann ich Ihnen dann sozusagen, ich höre das, was Sie sagen, und ich finde es einen sehr starken moralischen Standpunkt. Allein für einen Repräsentanten eines Landes und ehrlicherweise auch für jemanden, der nicht Jude ist und sich dann nicht anmaßen kann, darüber zu reden, wie es sich wohl anfühlt, selbst betroffen zu sein, schutzlos sich zu fühlen in Israel.
Damit sind wir schon wieder bei dem von mir schon häufig geschilderten Problem angekommen. Habeck, ob jetzt Wirtschaftsminister, Kinderbuchautor oder Außenminister oder Vizekanzler oder irgendeine Kombination aus all dem, muss weder Jude noch betroffen sein. Im Gegenteil. Persönliche Betroffenheit ist auf der politischen Ebene fehl am Platze. Man kann und muss empathisch sein, überhaupt keine Frage. Aber kein politischer Entscheidungsträger darf sich in die Betroffenheitsrolle hineinbegeben. Das ist nicht Politik. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und ich weiß auch nicht, warum das irgendwie scheinbar nicht ankommt. Ich kriege dafür auch regelmäßig Kritik. Aber es tut mir leid. Man muss als politischer Entscheidungsträger solche Situationen pragmatisch beurteilen. Es ist so. Von daher muss er weder Jude noch betroffen sein. Und seine jüdischen Freunde, die er alle hat, weiß ich nicht. Mit denen kann er ja vielleicht mal sprechen, wenn er mal die Zeit dazu findet.
Kann das dann wiederum nicht meine Schlussfolgerung sein, dass man dann bei so einem fürchterlichen Angriff, bei dem Hinschlachten von Unschuldigen, bei dem brutalen Ausstellen von Gewalt sagt, darauf reagieren wir allein mit Friedfertigkeit?
Kein Mensch sagt das, beziehungsweise kein Mensch sollte das sagen. Natürlich sind die Taten der Hamas verurteilungswürdig, abscheulich, brutal, grausam, furchtbar, um jetzt mal Baerbocks Worte zu gebrauchen, die sie so wahnsinnig gerne gebraucht. Das heißt aber nicht, dass man in der Form reagieren kann, wie Israel reagiert hat. Mit über 10.000 Toten, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder. Das hat Deborah Feldmann auch nicht gesagt. Das ist schlicht und ergreifend ihr in den Mund gelegt oder aus Dummheit oder ich weiß es nicht, falsch interpretiert.
Position der israelischen Regierung, die ja nun mal Repräsentant auf der politischen Ebene von Israel ist, oder der Mehrheit der Juden ist, dann werden wir auch das unterstützen.
Das ist bedingungslose Unterstützung. Das ist bedingungslose Unterstützung. Staatsräson oder Nicht-Jude sein oder was auch immer. Bedingungslose Unterstützung kann es niemals geben. Es muss immer Grenzen geben, die nicht überschritten werden dürfen. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass sich ein Robert Habeck hinstellt und sagt, was auch immer die israelische Regierung machen will, wir unterstützen sie dabei. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was passiert denn, wenn jetzt Israel beschließt, sie werfen mal ein paar Atombomben auf den Gazastreifen. Tabula rasa, vielleicht Neutronenbomben, damit nicht die ganzen Gebäude zerstört werden, die sie jetzt schon zerstört haben, damit man noch ein bisschen bauliche Infrastruktur hat. Sagt dann Habeck auch, wir unterstützen das bedingungslos? Man kann ja darüber streiten, wo die Grenze ist dessen, was man tolerieren bzw. dessen, was man aktiv unterstützen kann. Darüber kann man diskutieren. Aber zu sagen, dass es eine solche Grenze überhaupt nicht gibt, das ist doch Wahnsinn.
Das werden Sie verstehen, dass es für einen deutschen Politiker, einen nicht-jüdischen deutschen Politiker nicht geht, zu sagen, naja, das war jetzt zwar ganz schlimm, was die Hamas gemacht hat, aber das Recht auf Verteidigung, auf Zerstörung der Hamas, das habt ihr nicht.
Es ist wieder die gleiche Suppe, der gleiche Bullshit. Deborah Feldmann hat nicht gesagt, dass Israel kein Recht auf Verteidigung, auf Selbstverteidigung hat. Das hat sie nicht gesagt. Und man muss sich natürlich fragen, inwieweit die mittlerweile mehr als 10.000 toten Menschen im Gazastreifen überhaupt noch irgendetwas mit Selbstverteidigung zu tun haben.
Können Sie mit einer großen moralischen Klarheit und Härte einfordern, ich kann das nicht und kann es mir auch nicht zu eigen machen. Den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, genauso wie Sie es gesagt haben, das muss Aufgabe dieses Staates sein. Dem will ich mich voll verpflichten und bin ich auch. Umgekehrt zu sagen, Israel hat nicht das Recht, seine Sicherheit wiederherzustellen und das schließt eben mit ein, Terrorismus auch zu bekämpfen. Das wiederum kann ich mir nicht zu eigen machen und möchte ich mir auch nicht zu eigen machen.
Wirklich, also erneut kommt er mit dem Selbstverteidigungsrecht. Erneut kommt er mit dem Kampf gegen den Terrorismus, der ganz offensichtlich ein Kampf gegen Zivilisten geworden ist oder von Anfang an war. Mir ist durchaus klar, dass die Situation problematisch ist. Mir ist auch durchaus klar, dass die Hamas keine Kindergeburtstagstruppe ist, sondern dass das knallharte Terroristen sind. Und mir ist natürlich auch klar, dass sie sich hinter der Zivilbevölkerung verstecken oder sie als Schutzschilde benutzen, wie auch immer. Und mir ist auch klar, dass es innerhalb der Zivilisten sicherlich auch Hamas-Fans, Unterstützer, Fanatiker, Freunde, was auch immer gibt. Und das macht natürlich den Kampf gegen diese Hamas unglaublich schwer. Das ist überhaupt keine Frage. Aber als Antwort darauf zu sagen, begründet mit dem Selbstverteidigungsrecht, wir schießen da alles kurz und klein und die Zivilisten, die wirklich liberal sind, denn davon wird es natürlich auch welche in Gaza geben und sicherlich nicht wenige. Die nehmen wir dann als Opfer in Kauf, weil wir ja die Hamas vernichten müssen. Diese Haltung ist das, was, zumindest habe ich es so verstanden, Deborah Feldmann gesagt hat, als sie sagte, sinngemäß, dass es zu einer Eskalation kommen kann und zu einer Veränderung kommen kann insgesamt, die wir nicht kontrollieren können und die in die absolute Katastrophe führen kann. Deutschlands Antwort ist, seit wir diese durchgeknallte Ampelregierung haben, Deutschlands Antwort auf Krisen und Konflikte ist grundsätzlich die Eskalation. Grundsätzlich die Eskalation. Und noch ein Wort zum Kontext. Ich bin ja so froh und dankbar, dass Deborah Feldmann das angesprochen hat, der Kontext. Ich versuche das nochmal wiederzugeben. Sie sagte, dass der Terror der Hamas, der ohne Zweifel Terror ist, das, was am 7. Oktober passiert ist und auch, was die Hamas in vielen anderen Situationen macht und gemacht hat, das ist Terror, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber die Reaktion auf diesen Terror kann nicht heißen, der Kontext ist uns egal, die Vorgeschichte ist uns egal, das, was dahin geführt hat seit 1947, 48, ist uns egal, Kontext spielt keine Rolle. Aber wenn die Israelis auf diese vermeintlich kontextlose Tat reagieren, wird mit dem Kontext der Tat der Hamas argumentiert. Das hat sie wirklich ausgezeichnet für mein Empfinden dargestellt, viel besser als ich das jetzt kann. Es kann nicht sein, dass man den Kontext, die Vorgeschichte, die Entwicklungen, die zu einem Ereignis geführt haben, mal berücksichtigt und mal nicht berücksichtigt. Das kann es nicht sein. Und abschließend die Friedfertigkeit, die Robert Habeck in seine Stimme im ersten Teil der Antwort gelegt hat, das Verständnis, die Schutzbedürftigkeit, insbesondere wieder der deutschen Juden. Er hat dann ja ganz schnell den Schwenk weggemacht vom Kontext des Konfliktes Israel-Palästina und hat dann wieder auf den Schutz der deutschen Juden angesprochen. Und hat im Übrigen die Kritikpunkte von Deborah Feldmann, die wesentlichen jedenfalls, komplett ignoriert. Zum Beispiel auch, dass es viele Juden und Menschen in Israel gibt, Jüdinnen, Juden in Israel gibt, sogar die Angehörigen der Geiseln, die sagen, hört auf mit dieser Eskalation. Das hat er alles ignoriert und hatte stattdessen sein übliches Selbstverteidigungsgeschwafel ausgepackt. Das hätte Baerbock auch noch hingekriegt, mit ein paar schrecklicheren Attributen vielleicht. Und noch eine Schlussbemerkung, dass es überhaupt zu diesen Spannungen zwischen Arabern und Juden kam, das hängt unter anderem mit der britischen Kolonialgeschichte zusammen. Da könnt ihr ja mal ein bisschen recherchieren, wenn ihr mögt. Denn bevor die Briten und andere Länder, aber primär die Briten erstmal, sich kolonialistisch in die Gebiete eingemischt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, um die es hier geht, war das Verhältnis zwischen Juden und Arabern gar nicht so schlecht. Dann wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die vermeintliche Lösung des israelischen Staates gefunden. Die Israelis haben das Ganze im Laufe der Jahrzehnte dann, sagen wir mal, neu interpretiert. Es kam zu Gegenwehr auf palästinensischer Seite, auch zu terroristischer Gegenwehr, und so hat sich das Ganze hochgeschaukelt. Es geht hier wirklich nicht darum, sich auf eine Seite zu stellen, denn beide Seiten haben Blut an ihren Händen. Beide Seiten haben Blut an ihren Händen. Selbstmordattentate, Raketen und Bomben von palästinensischer Seite aus auf die israelische Seite haben dazu beigetragen, dass das Ganze eskaliert ist. Und die gnadenlose Siedlungspolitik, die Abschottungspolitik und die aggressive Ausdehnung Israels auf die Gebiete der Palästinenser haben ebenso ihren Anteil. Warum können wir denn nicht begreifen, dass es hier nicht schwarz-weiß gibt? Warum ist denn in Deutschland immer nur noch schwarz-weiß möglich? In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören.